Vielleicht denken manche heute Morgen, jetzt geht es noch einmal um Kirche und noch einmal um Kirche und noch einmal um Kirche. Und ihr schaut euch diese Zeichnung an, die vielleicht ein bisschen verwirrend aussieht. Ich hoffe, dass ich sie entwirren kann. Aber ich bin davon überzeugt, in solchen Umbruchzeiten, und in denen leben wir, ist es wichtig, dass einige Dinge immer wieder geklärt werden. Ich erinnere mich so oft an den Satz von Peter Scholl-Arthur, ein Journalist, der im Nahen Osten sehr, sehr bewandert ist. Und er hat gesagt, er hat keine Angst vor einem starken Islam, aber vor einem schwachen Christentum. Und ein schwaches Christentum und schwache Christen und schwache Kirchen, das gehört zusammen. Schwache Kirchen bringen schwache Christen hervor und schwache Christen wieder schwache Kirchen. Das ist einfach so. Ich will keine Angst vor dem Islam und irgendetwas schüren. Dankeschön. Meine Frau, die hilft mir ab und zu, wenn mir die Sprache verloren geht. Noch will ich Feindbilder aufbauen. Das ist das Dümmste, was man tun kann. Aber wir müssen realistisch sein und nüchtern sein in so einer Umbruchszeit. Und ich bin tief überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass wir einigermaßen verstehen, um was es bei der Kirche geht. Und dass wir in dieser Zeit und für diese Zeit gewappnet sind. Für das, was auf uns zukommt und wo wir drinstecken. Und in solchen Umbruchzeiten werden immer wieder alte Bücher gewälzt. Und man geht auf alte Bekenntnisse zurück und überlegt sich, was ist denn das Wesentliche von Kirche und von Glauben und von all den Dingen? Was ist es denn? Und man formuliert meistens in Krisenzeiten neue Bekenntnisse, um sich abzugrenzen, um sich zu fokussieren. Und das geschieht im Moment auch auf der theologischen Ebene, dass man darüber nachdenkt, was ist denn Kirche und was macht sie aus und was bedeutet das für uns heute? Und einer dieser Kernsätze, der in den letzten Jahren aufgetaucht ist, in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen auch von der Kirche von England, das ist die Kirche von England, Church of England, ist eben dieser Satz, Kirche ist Gemeinschaft. Kirche ist Gemeinschaft, das ist so das Wesen von Kirche. Kirche ist Gemeinschaft. Jetzt ist mir klar, dass bei den meisten, wenn sie das Wort hören, Kirche ist Gemeinschaft, dass wir an die Mitmenschen denken. Das hat was, aber ist sicher nicht alles. Deshalb hat die Kirche, so sagt man, 4 Beziehungsfelder. Und das kommt in dieser Zeichnung eben zum Ausdruck. Gemeinschaft mit Gott als Vater, Sohn, Heiliger Geist, Christus im Zentrum. Gemeinschaft, wir kommen irgendwo her. Gemeinschaft nach innen gerichtet, das ist die Kirche für sich in ihrer Abgrenzung zur Welt und Kirche in ihrer Beziehung zur Welt. Wenn wir über Kirche nachdenken, dann spielen diese 4 Beziehungsebenen eine entscheidende Rolle. Wir kommen irgendwo her, ich werde nachher mehr dazu sagen. Wir leben aus der Beziehung und Gemeinschaft zu Gott. Wir leben in Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft der Glaubenden. Das ist etwas anderes als mit allen Menschen. Und wir leben in Gemeinschaft und Beziehung zu allen Menschen. Und diese Beziehungsfelder müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir über Kirche nachdenken und wenn wir Kirche leben und gestalten. Die einzelnen Beziehungsfelder werden wir uns in aller Kürze anschauen. Ich beginne einfach mal wahllos mit dem Beziehungsfeld in, nach innen gerichtet. Und dort lesen wir ja ganz einfach, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, lesen wir in der Apostelgeschichte diesen Satz, das ist die Geschichte der frühen Kirche, der ersten Kirche. Sie blieben aber beständig, und dann werden 4 Dinge genannt, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das war so das Kernstück von Kirche. Die Lehre der Apostel, und die Lehre der Apostel ist der Weg von Jesus, die mit ihm gelebt haben, wer er war, was er getan hat, aber auch der ganze Weg, der hier vorne, hier eigentlich mit der Tora, mit dem Alten Testament anfängt. Die Lehre der Apostel, Brechen des Brotes und Gemeinschaft, daran haben sie festgehalten, später mehr. Und ihr merkt hier schon, dass die anderen Bereiche vorkommen, auf jeden Fall der Bereich nach oben, nämlich im Brechen des Brotes Abendmahl feiern, Vergebung feiern, Christus neu erleben und in den Gebeten. Das kommt alles vor. Ihr seht hier die Symbolik, das Abendmahl, Brechen des Brotes, die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft, miteinander feiern und das Beten. Das sind die Symbole, einander helfen und Kirche bleibt Baustelle. Bis Jesus wiederkommt, bleibt Kirche unfertig, sie bleibt Baustelle. Das mag anstrengend klingen, ist aber auch befreiend. Bis Jesus wiederkommt, bleiben wir Baustelle. Und das ist so und das darf so sein. Der zweite Bereich ist der Bereich oft, der den meisten Leuten eher ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, aber wir kommen nicht drum herum, uns dem auch zu stellen. Die Kirche hat eine Geschichte, eine lange, lange, sehr lange Tradition. Denn Kirche wird ja auch als Volk Gottes bezeichnet. Und das Volk Israel wird auch als Volk Gottes bezeichnet. Und die Kirche besteht aus Juden und Heiden. Das ist das Neue. Juden und Heiden bilden Volk Gottes. Und das Ganze hat eine ganz, 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 ganz lange Tradition. Hier sind nur ein paar Dinge aufgezeichnet. Einmal für die Tora, für das Alte Testament, diese Buchrolle. Dann die Kirche von England, dann die, ich habe es vergessen, Kirche irgendwie, orthodoxe Kirche, genau, orthodox heißt ja die richtige Lehre oder richtige Lobpreisung eigentlich wörtlich übersetzt, dann römisch-katholische und evangelische Kirche und da irgendwo sind dann die Täufer mit entstanden und das endlose Freikirchentum, das über die ganze Welt zieht. Aber wir haben eine Geschichte, wir kommen irgendwo her und Paulus mahnt uns und er sagt im Korintherbrief, den Korinthern schreibt er das und er mahnt wirklich und er sagt, ich will, dass ihr euch klar macht, Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Und dann geht er ganz weit zurück zum großen Exodus und er sagt, all diese Ereignisse sind uns als warnendes Beispiel gegeben, aufgeschrieben. Er sagt, bitte lernt von dieser Geschichte. Tut nicht so, als wenn ihr das Rad neu erfinden würdet. Lernt von dieser Geschichte. Lest das Alte Testament. Steigt ein in die Kirchengeschichte und lernt von dieser Geschichte. Deshalb habe ich hier ein paar ältere Bücher, die von alten Zeiten sind und schreiben, mitgebracht. Ich werde vielleicht, wenn ich Zeit habe, noch etwas vorlesen. Wir sind hier. Dankeschön. Lernt von der Geschichte. Wer die Geschichte ausblendet, der steht in einem Wiederholungszwang. Und viele Dinge, die sich ereignet haben, wiederholen sich blindlings. Das ist so. Es ist traurig. Es gibt ja diesen bekannten Satz, der heißt, das Einzige, was wir aus der Geschichte gelernt haben, ist, dass wir nichts aus ihr gelernt haben. Stimmt so? Das Einzige, was wir aus der Geschichte gelernt haben, ist, dass wir nichts aus ihr gelernt haben. Das ist echt krass. Und wenn ich diese Bücher lese, dieses Buch Sehnsucht nach Erweckung, das mir ein Freund geschenkt hat, dann merke ich, ja, es stimmt. Es wiederholt sich alles über die Jahrhunderte. Immer wieder, die gleichen Fehler. Und Paulus mahnt uns und er sagt, lernt aus der Geschichte, schaut sie euch an und missachtet sie nicht. Dann der dritte Bereich, dritte Beziehungsfeld ist der Out-Bereich. Friede sei mit euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Die Sendung der Kirche. Das ist ein extrem hoher Anspruch. Ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. So sende ich euch in die Welt. Und jetzt geht in den Köpfen unterschiedliche Dinge ab. Das Zentrum ist, dass Jesus für die Sünden dieser Welt gestorben ist. Er hat ihr gedient und sein Leben dahingegeben. Er hat dieser Welt gedient. Und den Menschen mit seinem Leben. Das ist ein hoher Anspruch. Ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, sagt er, sondern um mein Leben zu geben als Lösegeld. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, verschenkte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben empfangen. So sind wir in die Welt gesandt wie Schafe unter die Wölfe, um zu dienen. Das ist ein extrem hoher Zuspruch und da braucht es den Heiligen Geist, sonst sind wir sofort von heute auf morgen am Ende. Und dann kommt der Abbereich nach oben, nochmals die Stelle. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Die Beziehung zu Gott, die haben sie intensiv gepflegt als Einzelne und als Gemeinschaft. Und da muss man dazu sagen, dass Christus die zentrale Bedeutung hat. Wenn es um Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geht, dann hat Christus oder Jesus, der Christus, eine besondere Bedeutung. Denn Christus war Gott unter uns. In Christus ist Gott Mensch geworden. Gott unter uns und durch Kreuzigung und Auferstehung hat er Versöhnung bewirkt. Durch Kreuzigung und Auferstehung, das gehört zusammen. Kreuzigung und Auferstehung. Ein Ereignis, mit dem ich, um es zu begreifen, mir schwer tue, denn das sprengt alle Denkraster, die wir kennen. Einer stirbt und gibt sich hin für alle, damit wir erlöst sind und zurück zum Vater kommen. Und da steckt ja noch viel mehr drin. Jesus sagt, als die 70 zurückkommen und erzählen, dass sie Dämonen ausgetrieben haben, was sagt er? Ich habe den Teufel vom Himmel fallen gesehen. Durch Kreuzigung und Auferstehung ist der Böse und das Böse besiegt. Da ist was unglaublich Gewaltiges passiert. Wir können anders leben, denn der Böse und das Böse ist am Kreuz besiegt und durch die Auferstehung können wir neu leben. Deshalb sage ich, Kreuz und Auferstehung gehören unabdingbar zusammen. Somit ist Jesus, und das sagt uns die Bibel und alte Bekenntnisse, er ist Herr aller Milchstraßen, aller Galaxien. Er ist Herr aller Menschen und des Himmels. Und er ist Herr aller Käfer und aller Kreaturen. Und die Bibel sagt uns klar, und am Ende muss jedes Knie sich vor Jesus beugen. Jedes Knie, jeder Mensch wird in die Knie gehen vor diesem Jesus, wenn wir ihn als Herrn erkennen. Deshalb ist es gut, wenn wir ihn jetzt schon als Herrn anerkennen und nicht erst dann, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. Und dann sagt uns die Bibel ganz klar, eindeutig, dass wir Gott als Vater nicht erkennen können ohne Jesus. Das ist einfach so. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Also wir können Gott nicht erkennen ohne Jesus. Das ist so. Ob uns das in unserem pluralistischen Denken in den Kram passt oder nicht, interessiert Jesus einen feuchten Kehricht. Ich sag's mal so. Denn das ist so. Und deshalb laden wir Menschen ein, diesen Jesus kennenzulernen, damit sie Gott kennenlernen und damit sie realisieren, wie Gott eigentlich ist. Das Wesen des Vaters ist uns in Jesus begegnet. Darum spielt Jesus und deshalb hier das Kreuz in der Mitte die zentrale Rolle schlechthin. Das ist so. An ihm kommen wir nicht vorbei. Wir können Gott nicht erkennen ohne diesen Jesus, Gott als Vater. Und dieser Jesus befähigt uns zu einem gemeinschaftlichen Leben, zu einem Leben in Gemeinschaft. Wir sind halt nun mal eine Menschengemeinschaft. Das sind wir. Wir können uns nicht rausnehmen. Können wir schon, aber dann werden wir meistens komisch. Durch die gesamte Bibel gehen mehrere rote Fäden. Und einer dieser roten Fäden ist der Ruf zurück, zurück, zurück zu Gott. Die Bibel sagt uns klar, wenn euer Leben gelingen soll, hier und in der Ewigkeit, müsst ihr zurück zu Gott kommen. Denn der Verlust der Gottesbeziehung ist der Verlust der menschlichen Beziehung. Das ist der große Fall am Anfang, zur Gemeinschaft geschaffen, die Abwendung von Gott, das große Drama. Ob das in der Ehe ist oder in der Familie oder in der Hausgemeinschaft, damit das Leben gelingt, würde Gott sagen, zurück zu mir, zurück zu mir, zurück zu mir. Sonst gelingt es nicht. Ihr kriegt das nicht hin ohne mich. Ihr müsst neu werden, ihr müsst anders werden. Das ist einfach so. Das ist ein großer Ruf durch die ganze Bibel, von Anfang bis Ende. Kehrt um, zurück zum Vater, zurück. Und zum Vater kommen wir nur durch Jesus. Und den Vater lernen wir nur durch Jesus kennen. Deshalb spielt Jesus diese zentrale Rolle. Und durch die ganze Bibel ist auch ein Ruf, ein roter Faden. Der falsche Gottesdienst, Gott anbeten, nicht mit ihm leben und die Armen unterdrücken. Wer den Armen nicht hilft und den Flüchtlingen, der kriegt ein Problem mit Gott. Das sind so ganz tiefe, wichtige Fäden, die durch die Bibel gehen. Das Grundproblem der Menschen, das hier unten, das Grundproblem der Menschen ist der Verlust der Gottesbeziehung, der Verlust der Gemeinschaft mit Gott. Und darum ist die Lösung zurück in Gemeinschaft mit Gott über Jesus. Das ist letztendlich die Lösung des Kernproblems. Zurück zu Gott, damit die anderen Beziehungen gelingen. Und das ist eine Beziehungssache. Jemand hat gesagt, und das kann ich unterstreichen, wenn Beziehungen das Wesen der Kirche sind, legen wir Wert auf Spiritualität nach oben, auf Barmherzigkeit im Miteinander, auf Freundlichkeit, auf Wahrheit und auf ein weites Herz. Wenn Beziehungen das Wesen sind, wenn Dogmen das Wesen der Kirche ausmachen, eben was richtig und falsch ist, legen wir Wert auf richtig und falsch. Und da weiß jeder, da kann man extrem trefflich streiten. Wir können streiten darüber, ob ein Ford das bessere Auto ist oder ein VW. Kann man sich zu Tode streiten. Wir können darüber streiten, ob ein E-Bike umweltfreundlich ist oder nicht und über die Kernkraftwerke und Windräder und alles. Ich lese Artikel und mir dreht es den Helm ohne Ende. So ist es auch, wenn wir nicht das Wesen von Kirche sehen als Gemeinschaft. Und ich meine nicht nur wir als Gemeinschaft hier, sondern als Gemeinschaft zu Gott, als Gemeinschaft zur Geschichte und als Gemeinschaft mit der Welt. Wenn wir die vier Richtungen nicht im Blick behalten, dann ziehen wir uns zurück und dann wird diskutiert über richtig und falsch. Und das endet meistens im Chaos. Das ist eine Tragik. Ich will nicht sagen, ich sage nachher noch ein paar Dinge dazu, dass Dogmen nicht wichtig sind, darum geht es nicht. Aber wenn sie alles sind, was unseren Glauben ausmacht und den Hauptfokus wir darauf legen, dann haben wir den Streit vorprogrammiert. Hier drin herrscht Pax Friede. Friede ist die große Sehnsucht Gottes mit seinen Menschen. Friede, lebt in Frieden, damit ich mich freuen kann. Damit er sich über seine Kinder freuen kann. Das sind die vier Beziehungsfelder von Kirche. Und darin sollen wir Gemeinschaft leben mit Gott, untereinander als Gläubige. Die Kirche ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Wir leben in Gemeinschaft mit der Welt und wir leben in Gemeinschaft mit unserer Geschichte. Und die abschneiden hat fatale Folgen. In Gemeinschaft mit dieser Welt, was Gerhard und Ulrike machen, ist dieser Welt dienen. Dienen, auf der anderen Seite dieser Welt das Evangelium bringen, hier neue Kirchen gründen, neue Kirchen bauen, wieder Brot und Abendmahl. Hier als Einzelner den Menschen dienen, in meinem Beruf, in meiner Nachbarschaft. Und hier seht ihr die angedeuteten Striche, sie in die bestehenden Gemeinschaften und Kirchen zu rufen, aber auch neue zu gründen. Ihr seht, wie das miteinander verwoben ist. Und die alten Zeiten und die alten Kirchen und die Bekenntnisse wirken hinein in diese Zeit und hier hinein. Das ist miteinander verwoben. Deshalb ist es ein bisschen verwirrend, aber letztendlich in sich schlüssig. So, das war eine kurze Erklärung zu den vier Beziehungsebenen von Kirche. Kirche ist Gemeinschaft. Ich versuche jetzt, und das ist ein Versuch in den nächsten Viertelstunde und dann Feierabend, in der nächsten Viertelstunde das Ganze ein bisschen eben in Beziehung zu setzen, um ein Gespür dafür zu kriegen, wie das Ganze zusammengehört. Wenn die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird durch die Wiedergeburt, dass wir Jesus erkennen, das ist das Werk des Heiligen Geistes, Gott unser Vater wird, dann gehören wir zu einer neuen Familie. Das ist eben der Innenbereich. Dann gehören wir zu einer neuen Familie und der Geist befähigt uns zur Gemeinschaft. Das habe ich schon gesagt. Und dann kommt das raus, was wir in Apostelgeschichte lesen. Eben, sie hielten an der Lehre, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes fest. Und dann der Outbereich. Es kam große Furcht über alle und es geschahen Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Das heißt, die Gemeinschaft war ihnen wichtiger als der persönliche Besitz. Die Gemeinschaft mit den anderen, das Teilen, das Miteinander unterwegs sein, war ihnen wichtiger als die persönlichen Vorlieben. Sie hatten gemeinsam, verkauften Güter und Habe, teilten sie aus und so weiter, je nachdem nötig war. Es war also kein Kommunismus, der feiert, glaube ich, jetzt auch irgendwas, 100-jähriges Bestehen oder Untergang. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot, das ist Gemeinschaft untereinander, nach innen, das waren die Gläubigen, nach innen und nach oben Vergebung empfangen in den Häusern und hielten die Mahlzeiten. Mahlzeiten ist wieder ein Bild für Gemeinschaft mit Freude und lauterem Herzen. Das waren glückliche Menschen. Und sie lobten Gott, was wir hier ja auch tun. Und sie lobten Gott und fanden, jetzt sind wir wieder im Out-Bereich, fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und dann kommt es wieder von oben. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinschaft hinzu, die gerettet werden sollen. Und so dreht sich dieses Rad mit Gott und nach außen und nach innen und nach außen. Und von daher kommen sie, das haben sie gelehrt. Und das Zentrum ist immer wieder Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Von Gott inspiriert, von Gott erneuerte Gemeinschaft. Die Gemeinschaftsfähigkeit ist Frucht und Gradmesser. Frucht und Gradmesser. Ob wir erneuerte Menschen sind und Jesus unser Herr ist. Das sagt dieser Text klar. Erneuerte Menschen sind gemeinschaftsfähig. Mit Gott, den Mitmenschen und sogar der Welt. Um sie zu gewinnen. Und dann lesen wir diese gewaltigen Aussagen von Jesus, wo es darum geht, wie sie im Innen leben und die Auswirkungen nach außen. Und dann sagt Jesus, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So wie ihr hier lebt, soll die Welt erkennen, wer ich bin. Ein liebender Gott, ein barmherziger Gott. So wie ihr lebt. Und dann sagt er im hohen priesterlichen Gebet, ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir, Vater, und ich in dir, die Dreieinigkeit hier oben. So wie wir sollen sie in uns durch die Beziehung zu ihm eins sein und wiederum das Ziel, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Für Gott gehört das zusammen. Wir trennen das gern. Für Gott gehört das zusammen. Das Leben mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm leben, führt zu einer erneuerten Gemeinschaft im Innenbereich und die Welt wird erkennen und in die Welt sie mir gesandt. Das gehört unumwoben zusammen. Ich finde das inspirierend. Klar ist, dass dem Abbereich der Beziehung zu Gott eine klare Priorität zusteht, weil wir können das aus uns heraus nicht leben. Das geht nicht. Und wenn wir von der Geschichte lernen, von der Geschichte Israels und der Geschichte der Kirche und der persönlichen Geschichte, meiner Geschichte, dann ist das immer wieder das Problem, dass Gott als Randfigur, als Notnagel Gott verdrängt wurde. Das ist immer das Problem, immer. Ich habe so ein Déjà-vu gehabt diese Woche, so etwas, was ich schon einmal erlebt habe. Ich habe in den 90er Jahren meine therapeutische Zusatzausbildung gemacht, eine gute Sache damals, und habe mich damals so weit aufs Astwerk hinaus begeben. Das ist faszinierend. Psychologie und Psychotherapie ist faszinierend. Das hat was. Und der Tag kam, da habe ich ein inneres Bild bekommen, und es war wie wenn Jesus zu mir sagt: Thomas, du bist ganz weit außen auf dem Astwerk. Ganz weit, und die Äste werden dünn. Ich bin früher viel geklettert als Kind. Pass auf, Thomas, sonst haut's dich runter. Und die Einladung war: komm zurück zum Stamm, komm zurück zum Stamm, komm zurück zu mir. Und ich bin viel unterwegs, und das ist selbstverständlich. Jesus, der die Versöhnung bietet, Jesus, der Herr ist, ist für mich selbstverständlich geworden. Ich habe einige Diskussionen gehabt in letzter Zeit, und in der Nacht vom Montag auf Dienstag war es, wenn Jesus sagt: Thomas, bitte stell das Zentrum wieder bewusst ins Zentrum. In deinem Leben und auch in der Gemeinde. Stell das Zentrum wieder bewusst ins Zentrum. Ich weiß, dass ich es bei dir bin, aber mit deinen vielen Ideen und Theologien, Pass auf, stell das wieder ins Zentrum. Und da ist diese Zeichnung entstanden in dieser Nacht. Ich habe es nicht gezeichnet, aber entstanden ist das. Die Farbe und das Leben und das Zentrum heben wir hervor in diesem Gemälde durch Farbe. Und das darf der Marc jetzt machen, denn der hat es auch gemacht. Hier reinzeichnen. Das uns, bitte, an der Wand kann es auch malen. Dass Christus und Gott wieder ins Zentrum kommt. Ich begleite viele Menschen in Notsituationen, und ich muss einfach sagen, der christliche Glaube gibt enorm viel gute Lebenshilfe, enorm. Es ist faszinierend. Aber wenn Jesus, der Erneuerer und Erlöser, nicht Herr wird in unserem Leben, bleibt es bei der Fassadenrenovation, denn das Herz muss neu werden. Das Herz muss neu werden. Wenn nicht das Herz neu wird, dann werden wir nicht erneuerte Menschen und nicht fähig zur Gemeinschaft. Noch ein paar Gedanken zum Off-Bereich, die mir wichtig sind und von denen ich meine, dass sie ganz entscheidend sind. Wir wollen und sollen von Israels Weg lernen, sagt Paulus. Wir sollen lernen von der Untreue des Volkes, der Hinwendung zum Gottesdienst, dem Erliegen der kalten Versuchung. Die kalte Versuchung, sagt Bonhoeffer, ist, wenn es uns gut geht, vergessen wir über dem Gutgehen Gott. Denn es geht uns ja gut. Es ist eine schleichende und eine hundsgemeine Versuchung, sagt Bonhoeffer. Und wenn wir das die Bibel lesen, Israel immer wieder, es ging ihnen gut, und darüber haben sie Gott vergessen. Und dann kamen sie in Not, und dann haben sie zu Gott geschrien. Und was macht Gott? Er hilft ihnen. Es geht ihnen wieder gut, und sie vergessen Gott wieder darüber. Geldbeutel ist voll, der Kühlschrank, und sie vergessen wieder Gott. Und was geschieht? In ihrem Übermut, in ihrer Überheblichkeit und Stolz fliegen sie auf die Nase, sind unten. Was tun sie? Sie schreien zu Gott. Und was tut Gott? Er hilft ihnen. Immer. Das wiederholt sich auch in meinem Leben. Ich lebe mit Jesus, und ich glaube, ich kann sagen, dass ich Jesus liebe. Ich liebe ihn. Ich habe es euch vorgesungen. Ich liebe ihn. Aber über all der Arbeit und allem und dem Theologisieren kann es sein, dass ich auf einmal dastehe und ein paar Theologien vielleicht mehr liebe als Jesus. Und das Schöne ist, dass dieser Jesus einem immer wieder zurückruft. Sagt, Thomas, komm zurück. Komm zurück, vergiss nicht, dort ist die Farbe. Vergiss nicht, dort ist das Leben. Israel ging es ja so weit, dass sie sich getrennt haben. Verrückt. Nord- und Südreich. Getrennt, bekämpft. Die Kirchen getrennt, bekämpft. Die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Eine tragische Geschichte, die sich endlos wiederholt. Gelernt haben wir aus der Geschichte Israels und aus der Geschichte der Kirchen leider sehr, sehr wenig. Die Kirchengeschichte an sich ist insgesamt eine ganz traurige Geschichte. Eine traurige Geschichte, muss ich dazu sagen, von Seiten der Menschen her. Was Gott den Menschen schenkt und was sie daraus machen, ist eine traurige Geschichte. Ich habe hier dieses Buch. Das Buch nennt sich Märtyrerspiegel. Die Geschichte, wie Menschen getötet werden, in Nagelfässer gesteckt werden. Das heißt, man hat Fässer, schlägt Nägel durch, steckt sie rein, lässt sie den Berg runterrennen, verbrennt sie, ersäuft sie. Und das Obertraurige darin ist, im Namen der Kirche. Die Täufer sind eine Bewegung, die von der Kirche verfolgt worden ist. Märtyrerspiegel. Viele einzelne Geschichten stehen darin. Eine traurige Geschichte. So. Und jetzt können wir Täufer sagen, wir sind die Helden. Wir sind die Helden. Und dann lese ich in diesem Büchlein vom Täufertum, das friedliche, stille Täufertum wurde zum Zerrbild. Ein Opportunist mit Namen Kipper Dolling wurde im Februar 1534 Bürgermeister der Stadt Münster. Wir gehen ganz in die Nähe von Münster, da sollten wir noch hin nach Münster. Also der wurde Bürgermeister, wenige Wochen nachdem die Radikalen das Rathaus besetzt hatten. Vier Tage nach Kipper Dollings Regierungsantritt wurde die Gläubigentaufe zwangsweise eingeführt. Wer sich nicht taufen ließ, wurde aus der Stadt verwiesen. Wehrt sich gegen die Säuglingstaufe, bekommt Macht und jetzt wird sie Glaubenstaufe zwangsweise eingeführt. Und wer sich nicht taufen lässt, verliert Eigentum und alles. So krass. Da Thomas Münzer. Melchior Hoffmann, eine tragische Geschichte in der Täufertradition. Ein Spiritualist, der nur die Beziehung zu Gott betont hat. Wenn ich Zeit hätte, würde ich euch noch ein bisschen vorlesen. Ganz krass. Kirchengeschichte ist eine traurige Geschichte. Hexenverbrennung, Kreuzzüge im Namen des Friedensbringers, Überheblichkeit, Zwangsmissionierung im Großen und Kleinen, das ist unsere Geschichte. Und der müssen wir uns stellen. Und wenn wir heute so über den Islam schimpfen als eine gewalttätige Religion, wir schauen unsere Geschichte an, dann würden wir demütiger bleiben und sagen, hallo, leider ist unsere Geschichte mit viel Blut beschmiert. Und mit viel Traurigem. Die Geschichte, wenn ich die ehrlich anschaue, die macht mich demütig. Demütig. Und sie macht mich zum Zweiten dankbar. Dankbar, dass ich sage, Herr, dass du diesen Menschen aus dieser Geschichte treu bist und treu gewesen bist. Und bis heute am Werk bist, das ist Gnade und Barmherzigkeit und Güte ohne Ende. Demütig und große Dankbarkeit, dass der Herr weiter am Werk ist und dass er immer wieder Erweckungen schenkt. Die Erweckung von Wales die Erweckung in der Pfingsttradition. 1906, 1903, 4, Wales. Und dann lese ich in diesem Buch, ich getraue mich nicht, das vorzulesen, was da drin steht. Lese ich in diesem Buch, dass in Wales 100.000 Menschen zum Glauben kommen, binnen kürzester Zeit. Durch einen einfachen Prediger, einen ganz einfachen, Evan Roberts hat der geheißen, 26 Jahre alt. Evan Roberts hat ein Jahr gepredigt und alles, was entstanden ist, hat ihn in eine tiefe Depression geführt. 2 Jahre später schreibt er ein Buch über die Randerscheinungen, über das, was um die Erweckung herum entstanden ist. Und wieder ein trauriges Resümee, das er ziehen muss, dass er sagt, die Menschen sind nicht in der Lage, mit einer Erweckung umzugehen. Überheblichkeit, Stolz, die Begleiterscheinungen. So verrückt. Und Gott schenkt wieder Erweckungen. Und das meine ich, wenn wir nicht aus diesem Bereich lernen, mal so ein Buch lesen, Sehnsucht nach Erweckung, ich habe Sehnsucht nach Erweckung, dann machen wir die Erweckung selber wieder kaputt. Ist echt verrückt, ist echt verrückt. Die Erweckung von 1906 war ja eine Erweckung unter den Schwarzen. Prophetie, Heilungen, Zeichen und Wunder wurden unter den gebeutelten Schwarzen haben sich manifestiert. Und dann schreibt, heißt es dort, dass dieser Seymour war der Träger dieser Erweckung, sind immer Menschen. Und dann heißt es, die Wurzeln von Seymours Spiritualität, ihr merkt wieder, nach oben, lagen in seinem schwarzen Erbe. Dazu bekannte er sich, indem er Negro Spirituals und schwarze Musik in seine Liturgie einführte und das zu einer Zeit, als diese Musik als unbrauchbar für den christlichen Gottesdienst gehalten wurde. Also der hat Musik eingeführt, die war unbrauchbar für den Gottesdienst, weil es war Musik der Schwarzen. Gleichzeitig lebte er sein Verständnis von Pfingsten. Und jetzt kommt's, sein Verständnis von Pfingsten. Für ihn war Pfingsten mehr als Zungenreden. Es bedeutete Liebe im Angesicht des Hasses. Es bedeutete, die Wut einer ganzen Nation zu überwinden, indem er zeigte, dass Pfingsten noch etwas ganz anderes ist als der erfolgserpichte amerikanische Way of Life. In der Erweckung von Los Angeles waren weiße Bischöfe und schwarze Arbeiter, Männer und Frauen, Assistenten, Asiaten, Mexikaner, Putzfrauen, weiße Professoren und schwarze Waschfrauen einander gleichgestellt. Und wir sind wieder bei Apostelgeschichte 2. Das wirkt der Geist. Und in dem Sinn sehne ich mir eine Erweckung. In dem Sinne, dass solche wuchtigen Dinge geschehen. Und aus der Geschichte lernen wir extrem viel. Das Schönste ist, dass Gott treu ist. Das finde ich unwahrscheinlich schön. Aber der Hauptruf ist, ich bin am Ende, zurück zu Gott. Zurück zu Gott, zurück zu Gott. Meine Gottesbeziehung lässt sich aber an der Gemeinschaftsfähigkeit und im Umgang mit der Gemeinschaft im Horizontalen zeigen und messen. Wenn ich von der Geschichte geredet habe, und davon, dass die Geschichte eine traurige Geschichte ist, eine Geschichte der Verfolgung, könnten wir darin ein super Zeugnis sein für die Welt, indem wir einander hier vergeben, aufeinander zugehen und nicht diese alten, tragischen und traurigen und furchtbaren Dinge ewig aufs Brot schmieren, sondern sagen, wir vergeben einander. Hier drin sitzen römisch-katholische Christen, hier sitzen Freikirchler, evangelische, reformatorische. Und was uns verbindet, und jetzt sind wir in der Dogmatik, die in der Reformation entstanden ist, was uns verbindet ist, allein durch Glaube sind wir errettet, allein durch Gnade, allein die Schrift und Solus Christus, alleine Christus. Und die Dogmatik braucht's, sonst verirren wir uns. Allein durch Christus sind wir errettet und allein durch Christus bekommen wir ein neues Leben und allein durch Christus werden wir neu gemeinschaftsfähig. Alleine die Schrift ist uns Wegweisung und alleine durch Gnade und allein durch Glauben, dass wir es annehmen. Und dann endet ja die Vierfache mit dem Gott allein die Ehre. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Wenn wir das alles anschauen und wenn ich das auf mich wirken lasse, kann ich sagen, Gott allein die Ehre, dass er uns durchträgt, immer wieder gnädig ist, dass er uns neu macht, dass er uns neue Erweckungen schenkt, dass er unser Herz neu macht. Gott allein die Ehre. Wenn jemand nur bei Gott bleibt, wird er ein komischer Spiritualist. Wenn er nur in der Welt ist als Christ, ist die Gefahr groß, dass er zum Sozialreformer wird, ohne Gott und ohne Kraft. Hier sind die Abgeschotteten, die Täufer sind hier gefährdet, die sich zurückgezogen haben in ihre Welt, Kirchentüren zugeschlossen. Die Welt darf nicht reinkommen. Hier die Traditionalisten, das haben wir immer so gemacht, immer so gemacht, immer so gemacht. Und da gibt es natürlich Vermischungen miteinander. Allein durch Glaube und allein durch Gnade und allein die Schrift und nur durch Christus. Soli Deo Gloria. Das ist in der Reformation entstanden und dürfen wir auch als Täufer feiern. Und bei den Täufern kommt hinzu, das Bekenntnis. Gemeinde ist Gemeinschaft der Glaubenden. Das Bekenntnis zu diesem Gott in der Glaubenstaufe. Amen.